Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Horst Seibold, dem Geschäftsführer der Dr. Boss Finanzmanagement GmbH, über das Thema Crash-Propheten. Herr Seibold, wer sich mit dem Thema Börse beschäftigt, der landet früher oder später fast unweigerlich bei den sogenannten Crash-Propheten. Was sind denn eigentlich Crash-Propheten und was sind da die gängigsten Szenarien?
Ja, die gängigsten Szenarien, die hört man ja seit gefühlt Jahrzehnten. Und vier Szenarien sind sehr, sehr gängig. Das eine ist immer der Zusammenbruch des Euros wegen Überschuldung der Südländer und falscher Konstruktion des Euros. Das zweite ist Zusammenbruch von überschuldeten Industriestaaten mit anschließender Währungsreform und Verlust des ganzen Geldvermögens. Dann eine gängige ist Zusammenbruch des Bankensystems, weil ja zu viele Zombieunternehmen ihre Kredite nicht mehr zurückzahlen können und dadurch die ganze Finanzbranche eben zusammenbricht und das auch zu einer Währungsreform führt. Was auch noch sehr gängig ist, sind die Hyperinflationspropheten. Durch die unglaubliche Menge an gedrucktem Zentralbankgeld wird sich irgendwann eine Hyperinflation entwickeln und das Geld wird total entwertet. Das sind so die vier gängigsten, das höre ich schon über Jahre. Also besonders fantasievoll sind die Crash-Propheten nicht.
Gab es denn die Crash-Propheten schon immer oder hat sich dieses Phänomen gerade in den letzten Jahren auch verstärkt?
Nein, also ich habe mich eben auch mit befasst und man kann sich von verschiedener Seite dem annähern. Wenn man ganz früh anfängt aus der Bibel, kennt man dann schon die Sintflut, der Turm baut vor Babel, das jüngste Gericht. Aber auch in allen anderen Religionen, im Buddhismus, Hinduismus, findet man immer wieder Untergangsszenarien. Man hat den Nostradamus. Da habe ich auch mal versucht zu lesen, aber wenn man hier liest, dann ist es gar nicht so, man muss es reindeuten. Also es gibt eine unglaubliche Tendenz in uns Menschen, eben nach Untergangsszenarien zu suchen. Es gibt hier in Berlin einen Philosophen, den ich sehr liebe, einen Joachim Kirchhoff, und der hat sich auch mal mit dem Thema Endzeit beschäftigt, von philosophischer Seite her. Also wir Menschen scheinen irgendwo hier in der Welt uns nicht ganz vollständig zu fühlen. Wir sind angelegt auf etwas hin. Es muss alles zusammenbrechen und es muss was Neues kommen und oft ist es auch verbunden. Also auch von philosophischer Seite scheint solche Szenarien in uns eingebaut, angelegt zu sein. Wenn man mit Psychologen spricht, dann ist es so, ein Psychologe hat mir gesagt, wir haben Angst vor Neuem. Wir lieben das Allgemeine, das Präsente, das Jetzige. Und ich erinnere mich an meine Oma, die hat auch in den 70er Jahren schon immer gesagt, das kann nicht mehr gut gehen. Aber wir Menschen, uns macht Neues Angst. Und wenn dann so viel Neues kommt oder wir langsam nicht mehr die Kraft haben, damit zu gehen, dann kommt der Untergang für uns ganz schnell. Ich weiß, als junger Kerl habe ich mal Global 2000 gelesen vom Club of Rome. Die 300 namhaftesten Wissenschaftler haben eine Prognose gemacht für das Jahr 2000. Ja, es war alles kaputt im Jahr 2000. Nichts hat überlebt, kein Öl, kein grüner Baum. Also diese Dinge wir sind sehr affin und deshalb sind letztendlich solche Bücher oder solche Crash-Propheten, die entstehen auch dadurch oder sind deshalb erfolgreich, weil die Menschen eben danach gieren.
Lassen Sie uns noch mal ganz kleinen Bogen zurückschlagen zur Finanzwelt. Sie sind ja seit ganz, ganz vielen Jahrzehnten auch als Vermögensverwalter aktiv. Jetzt höre ich so einen kleinen negativen Unterton heraus. Ist das so, sagen Sie Crash-Propheten, dass das eigentlich alles nur sehr spekulativ oder ist da manchmal auch ein kleines Fünkchen Wahrheit oder Realität dabei?
Naja, wenn ich mir die heutigen Crash-Propheten anschaue und sehe, ein Crash-Prophet ist gleichzeitig ein Goldhändler, dann ist es natürlich leicht zu durchschauen. Der nutzt letztendlich diese Themen aus, um sein Geschäftsmodell zu forcieren. Crash-Propheten kriegen natürlich auch Aufmerksamkeit, wenn sie mal versuchen als Schriftsteller. Nichts ist leichter, einen Bestseller zu landen, als mit einem Buch über einen kommenden Crash oder über einen kommenden Zusammenbruch. Das heißt, die Leute kriegen sehr viel Aufmerksamkeit, werden wichtig, werden in Talkshows eingeladen. Und wir kommen dann noch drauf, ich bin auch der Meinung, sie sind fachlich nicht tief gegründet und sachlich nicht tief gebildet.
Kann man sagen, dass Crash-Propheten auch mit der Angst von Menschen spielen, um so sozusagen auch ein Businessmodell zu verkaufen?
Absolut. Das ist ja genau der Punkt. Ein Immobilienverkäufer nutzt das, vor allem Rohstoff- und Goldverkäufer. Also alles, was sich um Sachwerte handelt, ist es natürlich förderlich, den Kunden zu erzählen, eine Immobilie, die bleibt, oder Gold ist immer was wert, das Geld wird alles wertlos, die Banken brechen zusammen. Also es wird einfach benutzt. Und dann gibt es vielleicht noch Leute davon, die sind gar nicht so bösartig. Die glauben vielleicht auch durchaus an ihre eigenen Hypothesen. Nur wenn sie sich da mal mit Physikern oder Mathematikern tiefer unterhalten, bei Börsen und bei Wirtschaftssystemen, das sind keine monokausalen Systeme, sondern sind Systeme mit Rückkopplungseffekten. Wenn sie eine Wettervorhersage machen, dann interessiert dem Wetter die Vorhersage gar nicht. Aber wenn Sie eine Vorhersage machen über die Börse oder über die Zukunft von Volkswirtschaften, dann wirkt das sofort mit rein. Stellen Sie sich vor, jemand würde ganz gut begründen, in 2 Jahre keimt der Crash, totale Währungsreform. Allein diese Aussage könnte ja bewirken, dass er nicht kommt. Und solche Systeme sind per se nicht prognostizierbar. Und Leute, die tiefen Einblick haben, die sich die Mühe gemacht haben, mal tiefer zu graben, die wissen das. Das ist auch wissenschaftlich mehr oder weniger Konsens, dass Börsen und Volkswirtschaften nicht prognostizierbar sind.
Nun gibt es ja nichtsdestotrotz einige Beispiele von Crashs, die passiert sind, in welcher Art und Weise auch immer, die prophezeit worden sind, die dann auch eingetreten sind. Ist es jetzt ein reiner Zufall oder haben wir hier das Phänomen, was wir auch aus der Astrologie kennen und meinem Sternzeichen, wenn dort drin steht, keine Ahnung, Sie kriegen eine ganz, ganz tolle Nachricht irgendwann innerhalb der nächsten Woche und ich höre irgendwas Positives, dann beziehe ich das auf diese astrologische Vorhersage. Kann man das so in etwa vergleichen oder ist da schon ein bisschen was dran?
Nein, das kann man sehr gut vergleichen. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, also ich glaube, es ist in der Tat Zufall. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich ein paar Aussagen mitgebracht vom Crash-Propheten. Dirk Müller 2009, Aktiencrash in 2 Jahren. Oder 2009, maximal noch 2 Jahre bis zum Crash. Müller 2011, maximal noch 3 Jahre bis zum Crash. Weig und Friedrich 2012, höchstens noch 2 Jahre. Krall, der ja auch sehr bekannt ist, spätestens im Spätsommer 20 bricht die Wirtschaft und das Bankensystem zusammen. Dann noch sehr schön Dirk Müller mit Wirecard. Was mit Wirecard geworden ist, wissen wir alle. Eine Aussage von Dirk Müller war, Wirecard wird von den bösen Medien verunglimpft, aber wir als tiefschärfende Fondsmanager haben unsere Hausaufgaben gemacht und Wirecard ist alles in Ordnung, wir sind groß investiert. Also die Crash-Propheten erzählen oft Jahre und Jahrzehnte dasselbe. Und wenn sie einmal Glück haben, reicht es für ein halbes Leben, um als Crash-Prophet prominent zu sein. Aber diese Systeme sind nicht vorhersehbar. Und in der Behavioral Finance, also Psychologie des Anlegerverhaltens, nennt man das Selbstüberschätzung. Wenn ich mir anmaße zu sagen, in 2 Jahren bricht dieses und jenes zusammen, dann hat es mit ganz großer Selbstüberschätzung zu tun und ist einfach, kluge Leute wissen das, dass man das nicht machen kann. Und es gibt auch in Behavior Finance eine gute Studie dazu. Und das trifft die Crash-Propheten auch. Je weniger das Wissen, je höher die eigene Überzeugung. Das heißt, Leute, die wenig wissen, die zwei, drei Tatbestände aneinanderreihen und sagen, so ist es, die haben eine sehr, sehr hohe Konfidenz. Während Menschen, die anfangen, tiefer zu gehen, die werden irgendwann demütig. Weil man dann irgendwann sieht, oh, so einfach ist das nicht. Die Welt ist komplexer. Selbst Einstein war bis zu seinem Tod demütig und hat selber nicht an seinen Theorien so wirklich geglaubt. Und diese Demut, da kommen wir vielleicht noch drauf, ist letztendlich für guten Erfolg an der Börse enorm wichtig.
Was würden Sie aus Ihrer Erfahrung her empfehlen? Was ist denn ein seriöser Umgang mit diesen Crash-Risiken, wenn man die liest oder hört? Soll ich sie komplett ignorieren und sagen, Schwachsinn, das funktioniert nicht? Oder wie gehe ich damit um?
Ja, also ich liebe da einen Satz aus dem Buddhismus dazu. Das heißt, warte nichts, sei für alles bereit. Also es ist natürlich nicht richtig, den Crash zu ignorieren. Nur viele reden ja von effizienten Märkten in der Theorie. Im Bauch weiß jeder, dass die Märkte doch nicht ganz effizient sind. Das heißt aber nicht, dass es bessere Kurse gibt. Das heißt, ein heute festgestellter Börsenkurs für eine Aktie ist die bestmögliche Schätzung, die es gibt. Weil alles Wissen letztendlich von den großen BlackRocks, von den JP Morgans, von den Goldman Sachs, von den ganzen großen Banken mit Tausenden von Wissenschaftlern, Mathematikern machen ja nichts anderes, wie Chancen und Risiko abzuwägen. Das heißt, wenn Sie heute eine Aktie kaufen, ist das Crash-Risiko bereits eingepreist. Weil ja auch die Chance nach oben, letztendlich ist der heutige Preis immer ein Produkt zwischen Risiko und Chance. Was bei den Crash-Propheten der Fall ist, oder wieso, dass die dann oft sehr wenig Erfolg an der Börse haben, die vergessen die Chance ganz. Und ich selbst manage seit fast 23 Jahren einen und denselben Fonds. Und ich habe so viele kommen und gehen sehen. Und die allermeisten scheitern an entgangenen Chancen und nicht an Crash. Die Börse hat mehr Chancen als Risiken. Darum steigt sie über Jahrhunderte. Und diese einfach zu vergessen, das ist eben der Fehler der Crash-Propheten und das ist der Fehler, wenn man denen folgt. Man glaubt, ich bin 100% in Cash, ich habe kein Risiko mehr. Aber die Chance zu versäumen ist das größere Risiko. Von daher braucht man den Crash nicht wirklich für seine Portfoliostruktur beachten. Er ist jeden Tag im Risiko eingepreist.
Würden Sie pauschalisieren, dass Fonds, die von Crash-Propheten geführt sind, nicht gut laufen?
Ja, also die gibt es ja auch schon 20 Jahre, 30 Jahre. Also die jetzigen sind ja, aber auch die, das ist ja der nächste Punkt, den ich vergessen habe. Ein Fondsmanager, der Crash-Prophet ist, oder ein Crash-Prophet, der auch gleich Fondsmanager ist, der versucht natürlich auch, sein Geschäftsmodell dadurch anzukurbeln. Und oft haben die ja Rohstoffe und Aktien vielleicht abgesichert oder viel Cash. Zum Thema Rohstoff ist es halt so, wenn man Gold anschaut, Gold hat keine Risikoprämie. Das heißt, hier wird nichts erwirtschaftet. Sie werden langfristig, sie kriegen bestenfalls einen Inflationsausgleich. Aber die Crash-Propheten mit ihren Portfolios sind deshalb nicht erfolgreich, weil sie die Chancen verpassen. Ich habe ja hier die Auszüge von den Vorhersagen von 2009 bis 2011 gelesen. Das war die beste Zeit zum Einsteigen, Stand heute überhaupt. Und wenn Sie die Portfolios anschauen, die haben alle bestenfalls 10 Jahre nichts verdient. Das ist die Problematik dabei.
Aber wie kann es sein, dass in den Medien trotzdem Untergangsszenarien und auch Aussagen von Crash-Propheten so viel Raum bekommen? Was ist denn das Phänomen dahinter? Wollen wir nichts Positives hören? Oder ich habe das Gefühl, es wird fast immer mehr, wenn man die Nachrichten anhört. Gerade
ja.
Jetzt.
Es ist bei den Medien letztendlich genauso wie bei den Crash-Propheten. Sie nutzen die Affinität der Menschen für dieses Thema. Und die Medien, mit der Ethik der Medien ist es ja auch nicht mehr so weit her. Es geht um Einschaltquoten, es geht um Auflagen, es geht um Geschäft. Und weil man weiß, dass eben Crash-Szenarien einfach medial gut funktionieren, dann wird es benutzt. Jetzt kommt hinzu, dass die Journalisten oft noch weniger Fachleute sind wie die Crash-Propheten selber und oft gar nicht wissen, was sie da so schreiben. Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt. Man kann natürlich auch diese Crash-Propheten-Themen benutzen, um Politik zu machen. Man kann gegen die böse Marktwirtschaft und gegen den bösen Kapitalismus schießen. Man kann manipulativ versuchen, man hat ja heute viele Journalisten, die glauben, sie müssen ihre Leser erziehen, sie müssen die Welt verbessern dadurch, indem sie Feindbilder bedienen. Also es wird auch benutzt, ob bewusst oder unbewusst, und nichts ist halt auflagenträchtiger wie eine schöne Crash-Prophezeiung.
Was würden Sie denn abschließend Menschen raten, die sich zu arg von solchen Nachrichten, von solchen Crash-Propheten beeinflussen lassen? Einfach abschalten, nicht mehr hinhören?
Also eine Möglichkeit wäre einfach abschalten und nicht mehr hinhören, sich schützen. Es ist vielleicht nicht die beste, sondern wenn man wirklich sich unabhängig machen will, dann müsste man wirklich auch ergründen und einfach mal tiefer reinschauen oder mal mit einem Mathematiker oder Physiker reden, der einfach mit wenigen einfachen Worten erklärt, dass Prognosen derart einfach nicht machbar sind. Und da gibt es auch überhaupt keinen großen wissenschaftlichen Konsens. Unsere Welt ist nicht deterministisch, wo man glauben könnte, wenn ich nur alle Daten hätte, könnte ich das Fortgehen der Welt bis zum Ende berechnen, sondern das weiß man auch aus der Quantenphysik. Die Welt entwickelt sich in Sprüngen. Es kommen einfach Komponenten hinzu, die sich nicht auf den bisherigen zurückführen lassen. Und über mehr Wissen ist eben die beste Möglichkeit, die Crash-Propheten als das zu entlarven, was sie sind. Egozentrische, nicht sehr viel wissende Fachleute.
Was halten Sie davon, wenn wir Ihre Liste ergänzen? Bechstein, Seibold, in 2 Jahren alles wird gut.
Bechstein, Seibold in 2 Jahren. Ja, also ich werde erst mal schauen, wie es jetzt gerade ist. Mhm. Und von da aus eben versuchen, das Jetzt voll und ganz zu genießen und gar nicht mehr so viel Pläne machen von Dingen, die man einfach nicht in der Hand hat.
Herr Seibold, genau den Satz lasse ich zum Schluss stehen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
Dankeschön auch.